Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2.
Bei mir ist Charlotte Ruf. Guten Morgen nochmal.
Guten Morgen.
Sie sind Staatsanwältin und arbeiten für die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Und da verfolgen Sie und Kollegen speziell Hassrede im Netz. Das heißt, Sie prüfen, ob etwas nur völlig geschmacklos ist oder schon ein Straftatbestand, richtig?
So ist es.
Das heißt, Sie stehen auch einfach mal vor einer Wohnungstür, klingeln, dann macht er auf, Sie sagen, grüß Gott, Generalstaatsanwaltschaft München, Ihr Handy bitte?
Ja, so ist es. Natürlich nur mit Durchsuchungsbeschluss vom Richter oder von der Richterin. Und meistens stehe ich nicht persönlich da, sondern die Kollegen von der Polizei. Aber wenn es darum geht, dass wir auf Handys oder auf Laptops, Tablets, Beweismittel, sprich Posts oder andere Dokumente als Beweis brauchen für das Strafverfahren, dann gehen wir da durchaus auch in die Wohnung.
Sie arbeiten bei einer Stelle, die jetzt speziell ist für uns Medienleute. Also wenn bei den Kollegen von BR24 zum Beispiel unter einem Artikel wirklich was Schlimmes steht, dann melden die das. Oder auch Mandatsträger, also Parlamentsabgeordnete. Dann sortieren sie das aus in Töpfchen nur geschmacklos und furchtbar und vielleicht illegal oder jenseits der Meinungsfreiheit. Was sind da die Kriterien? Was geht noch, was geht gerade nicht mehr?
Ja, wir wägen natürlich jeden Kommentar, den wir lesen, wägen wir sorgfältig ab, sprechen teilweise auch nochmal mit Kollegen drüber und überlegen uns, ist der noch straffrei auszulegen? Was ist damit gemeint? Viele Kommentare sind ja auch doppeldeutig, aber viele sind dann auch schon so eindeutig, dass man sagen kann, die sind strafbar, die sind nicht mehr geschmacklos, gerade wenn es in Richtung Beleidigung geht oder in Richtung Volksverhetzung.
Sind es böse, böse Schimpfwörter? Ist es Gewaltandrohung? Ist es, ich weiß nicht, ob Sie hier Beispiele nennen wollen.
Es ist wirklich alles dabei und ich kann Ihnen gerne Beispiele nennen. Beispiel, was ich zuletzt hatte, ist unter einem Online-Artikel zu Klimaklebern steht ein Kommentar, ab in die Gaskammer mit den Bastarden. Oder eine Politikerin wird öffentlich...
Moment, Entschuldigung, ja. Ich bin jetzt ein bisschen schockiert. Ab in die Gaskammer mit den Bastarden von Klimaschützern, die sich festgeklebt haben.
Ja.
Okay. Bitte noch mehr, ja?
Ja, eine Politikerin, die auf Twitter als Judenfotze beleidigt wird. Oder der Mord an den beiden Polizeibeamten in Kusel, da war ja ein sehr hohes mediales Interesse und da waren teilweise sehr geschmacklose Kommentare und vor allem strafbare Kommentare, zum Beispiel, das geschieht denen völlig recht, voll geil und 8 Ausrufezeichen dahinter.
Berührt Sie sowas noch oder sagen Sie, ich grenze mich da ab und ich arbeite das professionell ab?
Ja, beides. Im ersten Moment bin ich natürlich schockiert über die Äußerungen und die Rohheit der Sprache, aber natürlich legt sich dann sehr schnell eine Professionalität da drauf. Ich bin tagtäglich mit solchen Kommentaren auseinandergesetzt und gehe das natürlich aus Strafverfolgungssicht dann professionell an.
Ich überlege gerade, was einen dazu bringt, so impulsiv da solche Sachen drunter zu schreiben. Was, ja, aus Ihrem Berufsalltag, was sind das für Menschen?
Ja, es ist oft tatsächlich sehr emotionsgetrieben. Ich kriege das ja immer nur im Nachhinein mit, wenn sich Täter äußern, was sie dazu bewogen hat. Und es ist oft, dass einfach gerade eine sehr große Verärgerung da ist, dass man sich gerade über die Klimakleber aufregt, weil man vielleicht irgendwie vor ein paar Wochen selber von solchen Maßnahmen betroffen war. Und ich, salopp gesagt, da brennt da vielleicht eine Sicherung durch und so ein Kommentar ist natürlich wahnsinnig schnell geschrieben. Die Hürde ist recht gering und die Leute schreiben es sehr schnell und oft sind es einfach auch Ersttäter, die noch gar nicht strafrechtlich irgendwo aufgefallen sind.
Ersttäter. Oft heißt es, was kann man dagegen tun? Ja, wir brauchen da mehr Aufklärung, mehr Workshops an den Schulen. Da hat man so die Jüngeren vor Augen. Jetzt ohne eine bestimmte Gruppe festtackern zu wollen, aber ja, Altersdurchschnitt Ihrer, in Anführungsstrichen, Täter?
Aus allen Altersklassen, aber ich würde sagen, tatsächlich auch oft in der Mitte des Lebens. Also Täter, Täterinnen, die gar nicht mehr über schulische Bildungs-, Aufklärungsangebote zu erreichen sind, sondern die einfach schon längst aus der Schulbildung raus sind.
Aber die erreicht man dann auch nicht mehr mit einem Workshop, wie sonst?
Tatsächlich mit konsequenter Strafverfolgung.
Also das funktioniert?
Das ist unser Anspruch, dass wir sagen, solche Kommentare, die natürlich in Massen vorkommen, die ignorieren wir nicht, die arbeiten wir auch sorgfältig auf und versuchen das dann über die Strafverfolgung.
Sie haben auch eine beeindruckende Aufklärungsquote, möchte ich sagen. Da war ich erstaunt, weil man denkt ja immer so, naja, die erwischen eh niemanden, das ist anonym, das Netz. Ist es nicht?
Nee, ist es nicht. Also wir führen zu gewissen Initiativen führen wir wirklich sehr genaue Statistiken und die Initiative Justiz und Medien, wo vor allem Medienhäuser strafbare Inhalte melden können, da haben wir eine Aufklärungsquote von annähernd 90%.
Wow. Das heißt, also die, die Sie aussortiert haben und gesagt haben, die, da müssen wir wirklich was machen, von denen erwischen Sie 9 von 10.
Ja, so ist es. Also oft sind diese Kommentare einfach auch in so einem Impuls entstanden. Die Leute versuchen gar nicht, sich groß zu verstecken, sondern handeln unter Klarnamen auf Facebook oder auf Twitter. Und es ist natürlich auch vom Gesetzgeber in den letzten Jahren viel passiert, dass Medienhäuser und Plattformen da auch Auskunft geben müssen, wenn wir mit Strafverfolgungsersuchen an sie herantreten. Und dann sind Täter und Täterinnen eigentlich schnell gefunden.
Wie hoch ist das Strafmaß für, was haben Sie vorhin gesagt, du Judenfotze?
Du Judenfotze, klassische Beleidigung, die natürlich aber schon über du Arschloch hinausgeht. Bei einem Ersttäter, Ersttäterin, die nicht vorbestraft ist, vielleicht 1 bis 2 Monatsgehälter. Wir rechnen da an Tagessätzen. Das sind dann 30 bis 60 Tagessätze.
Mhm. Wie demokratiegefährdend, das heißt ja immer, sowas gefährdet, das ist nicht zwischen zwei Menschen und einer postet was und der andere schreibt da was Schreckliches drunter, sondern das ist demokratiegefährdend. Warum? Was genau?
Ja, wir nennen das, was passiert ist, der Silencing-Effekt, dass wir einfach eine sehr laute Minderheit haben, die leise Mehrheit übertönt und die gewisse Personen, die im öffentlichen Leben stehen, vor allem Politiker, Politikerinnen, dermaßen mit Hass und Hetze überziehen, dass die sich teilweise nicht mehr trauen, sich zu äußern. Es gibt Kommunalpolitiker, die ihre Ämter zurückgeben, es gibt freie Bürgermeisterstellen, wo sich niemand findet. Und wir erleben es auch in der Medienlandschaft, dass natürlich Online-Beiträge die Kommentarfunktion ausschalten, weil sie einfach nicht mehr hinterherkommen, strafbare Inhalte da vorzusortieren und zu löschen und zu melden.
Das kriege ich auch mit bei den Kollegen, die sagen, wir schalten die Kommentarfunktion jetzt ab, weil sonst explodiert uns das Ding. Weil sie sagen, Mandatsträger, Mandatsträgerinnen, ich habe auch gerade im Kopf ein Beispiel von einer jungen Bürgermeisterin, die einfach nur ihre Arbeit tun wollte und so massiv auch bedroht worden ist und beschimpft worden ist, dass sie gesagt hat, Leute, ich schmeiß hin, ich habe keine Lust mehr. Sind es mehr Frauen als Männer, die bedroht werden?
Das würde ich gar nicht so sagen. Nein, okay. Also gerade Personen, die im öffentlichen Raum stehen, sind natürlich immer bedroht. Frauenfeindlichkeit ist aber auch per se ein großes Thema natürlich. Also gerade Politikerinnen, die eh schon im Fokus stehen, solche Kommentare, die Judenfotze, sind natürlich einfach auch frauenfeindlich und verachtend. Gezielt gegen Frauen, aber natürlich sind auch männliche Politiker im Fokus.
Mhm. Sie haben die Mehrheit der leisen Vernünftigen angesprochen. Da zähle ich uns beide jetzt hoffentlich auch dazu. Was können wir tun? Was kann jeder Einzelne im Netz tun, wenn einem sowas begegnet?
Ja, also es sind immer zwei Fragen, die man sich stellen kann. Erstens der Gegencheck, wenn man selber etwas äußern möchte, würde ich das auch auf einer Bühne äußern, vor Publikum live. Wenn man da schon Hemmungen hat, dann sollte man in dieser Äußerung schriftlich im Netz es einfach nicht schreiben. Und wenn man so etwas liest und davon betroffen ist, sollte man auch versuchen, sich zu fragen, würde ich im echten Leben, im analogen Leben, würde ich dagegen reden oder kann ich dagegen reden? Das heißt, man kann immer unter Kommentare zum Beispiel schreiben, dass das eben nicht die Mehrheitsmeinung ist oder dass da gewisse Fakten dagegen sprechen. Und natürlich kann man solche Sachen auch melden. Am besten über Screenshots, man kann das sichern, man kann die URL sprechen.
Also ich mache ein Bildschirmfoto,
genau.
Ich notiere, wo ist das passiert, wann ist das passiert und dann gibt es welche Plattform, um das zu melden?
Für Bürger und Bürgerinnen gibt es die Plattform Respect, die eine Online-Maske zur Verfügung gestellt haben, wo einfach gewisse Daten eingefüllt werden müssen, dann schickt man das ab und dann kümmert sich die Plattform und die dahinterstehenden Leute um alles Weitere, sprich vor allem die Anzeige bei der Polizei.
Frau Ruf, schön, dass Sie da waren. Charlotte Ruf von der Generalstaatsanwaltschaft München verfolgt Hassrede im Netz. Danke Ihnen fürs Dasein.
Vielen Dank.
Und ich würde sagen, das letzte Wort gerne dem berühmten Psychiater Viktor Frankl. Zitat, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und in diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion.